Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Zurück aus der Sommerpause reden wir über das einzig legal zu verwendende Handzeichen im Straßenverkehr. Es geht um die Frage, wie viel eine Passstraße kosten darf, und Michel hat Erfahrungen trotz Jetlags aus dem Schotterbereich mitgebracht.
An alle, die nicht wissen, was Fico bedeutet: Fico ist gesetzlich abgesichert. Passiert gar nichts. Wenn ihr mal auf der Autobahn seid und jemand schneidet euch, da könnt ihr aus dem Affekt rausschreien: Fico!
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Da läuft das immer noch nicht. Die Aufnahme läuft zwar schon, Jan guckt auch wie ein Eichhörnchen auf Koks, aber meine Kamera läuft noch nicht. So.
Aber jetzt.
Na, guck mal. Jetzt auch videoscharf für alle, die das später oder vorher auf YouTube schauen. Und damit herzlich willkommen. Ein Gruß aus der Sommerpause. Kann man es so gar nicht nennen, weil geschäftig sind wir beide wieder gewesen ohne Ende. Aber wir haben uns jetzt tatsächlich bestimmt 5 Wochen oder so nicht mehr gesehen. Einmal einen kurzen FaceTime-Call zwischendrin, in dem ich mich nochmal überzeugen wollte, ob dieser Pornobart, man nennt ihn auch,
eigentlich echt ist.
Ja, fast schon eine Kloschüssel, die er da im Gesicht trägt, aber dann doch nicht. Also es ist, man könnte meinen, wenn ich nicht wüsste, dass Michel wieder in Kanada gewesen wäre oder wieder in Kanada gewesen wäre, hätte ich gedacht, er wäre irgendwo in Redneck Country gewesen, irgendwo in den USA, Texas, was auch immer, und hat sich da jetzt so ein richtig illegalen Bart zugelegt. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern direkt ums Motorradfahren. Und wir haben heute wirklich auch gar nicht so viel Zeit, denn trotz dieser vermeintlichen Sommerpause kollidieren unsere Terminkalender wieder vom Allerfeinsten. Gleichzeitig ist so viel passiert, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt aufnehmen, eine Folge produzieren. Michel ist körperlich, ich glaube, seit vielleicht 9 Tagen oder so wieder in good old Germany. Mental,
ja, kommt,
hat er mir gesagt, ja,
kommt
mit Jetlag und so weiter, eigentlich erst ein paar Tage, war trotzdem wieder aktiv wie so ein Bauunternehmer, absolut Wahnsinn, irgendwie schon wieder auch und die Community getroffen, was er schon wieder alles gemacht hat, und hatte irgendwie überhaupt keine Zeit, sich so richtig zu regenerieren. Ich habe den Jetlag mir so ein bisschen ausgespart, aber andere Dinge erlebt, über die wir heute gerne berichten wollen. Aber genug geredet, denn trotz des Jetlags muss ich jetzt natürlich auch an meinen Co-Host mal wieder übergeben, der eigentlich ganz frisch aussieht, und das an diesem Freitagmorgen um 9 Uhr, an dem wir aufnehmen.
Absolut. Ich habe das jetzt gerade schon wieder beobachtet, ne? Der Timer läuft ja, wir haben nicht viel Zeit, und ich merke auch, wie Jan die Zeit vermisst hat mit mir hier im Podcast, denn der Redefluss ist schon wieder sowas von ausgeprägt, so maschinengewehrartig kommen hier die Wortsalben angefeuert, und ja, ich bin tatsächlich zurück und mit Bart. Tatsächlich, dieses Redneck-Thema ist gar nicht so abwegig, allerdings haben mich die Kanadier inspiriert. Diejenigen, die uns jetzt auf YouTube sehen, werden feststellen, wir sind beide behauptet mit Hüten oder das Haupt mit einem Hut bedeckt, also eher Basecap-mäßig. Und so in diese Richtung ging das dort tatsächlich auch. Die haben halt alle irgendwie so 3-Tage-Bart, einen krassen Derbeschnurris oder glatt rasiert, einen krassen Derbeschnurris und in der Regel eine Trucker-Cap dazu. Und ich habe das so oft gesehen, wir waren ja auch campen, das heißt, ich bin nicht so oft zum Rasieren gekommen. Und dann habe ich dann irgendwann mal gedacht, als ich mich rasiert habe, komm, ich lass mir mal hier so die Rotzbremse. Die klassische Rotzbremse, der Olibar, den lasse ich jetzt mal stehen und habe das jetzt auch tatsächlich durchgezogen. Allerdings muss ich sagen, es nervt mich jetzt schon fast.
Nein, sieht gut aus. Ich muss sagen, meine Basecap habe ich nicht aus irgendwelchen franko-kanadischen oder US-amerikanischen Trucker-Liebäugeleien auf, sondern es ist einfach 9 Uhr morgens. Und wer meine Haarpracht kennt, weiß, dass die morgens total wild aussteht. Und deswegen habe ich mir gedacht, für diesen Podcast.
Immer ins Gesicht fällt auch, ja, das ist total übel. So, ne? Dann hat immer die Haare in den Augen, das ist halt einfach gar nichts.
Ich ziehe mir eine Cap aus, damit diese 3 Haare gut versiegelt sind sozusagen. Aber gut, jetzt sind wir hier zurück in Deutschland und sollen ums Motorradfahren gehen. Und da haben wir, glaube ich, beide schon wieder einiges erlebt. Michel, wer fängt an? Ich habe echt, boah.
Also ich muss tatsächlich, ich glaube, lass dich mal anfangen, weil ich ja durch meinen Urlaub relativ abgeschieden war oder in meinem Urlaub relativ abgeschieden, so muss man sagen, denn wir waren in Kanada unterwegs, ne? Ich habe vorher Recherche betrieben, habe gedacht, naja, wir waren ja letztes Jahr in den USA, holst dir irgendwie so eine eSIM mit dem Internet und so, das wird schon ganz gut gehen, bis auf die Nationalparks. Allerdings ist es in Kanada noch mal ganz anders. Da hast du zwar entlang der größeren Straßen eventuell Internet, ansonsten aber ganz oft gar nicht. Das heißt auch, ich habe immer mal wieder irgendwas aufblitzen sehen, so bei uns in den Gasgeflüster-Stories und festgestellt, Jan war auf jeden Fall super Motorrad aktiv. Allerdings waren die Lücken zwischen den einzelnen Stories, die ich gesehen habe, so groß, dass ich halt einfach überhaupt gar keinen Kontext habe. Also ich weiß jetzt, du bist Motorrad gefahren, warst auch immer mal wieder irgendwie im Berg, also in den Bergen, ne, in bergigen Regionen unterwegs, aber wo du da gewesen bist, was du da gemacht hast, wie lange du da gewesen bist, wie oft es geregnet hat, weil du hast ja normalerweise die Regenwolke gepachtet, ne? Wie oft du nass geworden bist, wie viel Puls, Bluthochdruck und Rage-Attacken du durchleben musstest, da habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung. Also, Jan, fang doch am besten, machen wir das doch einfach chronologisch. Warte mal, wir haben jetzt, heute ist bei der Aufnahme 2.8. Ich bin ziemlich genau, vor einem Monat, am 1. Juli, bin ich losgezogen und dann war ich ja quasi im Internetloch verschwunden. Jan, was war motorradmäßig los bei dir in der Zeit?
Tatsächlich relativ viel. Also, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ich habe das fulminante Glück, dass Bekannte von mir ein Haus im Stubaital haben. Das liegt in Tirol, in Innsbruck in der Nähe, wenn man so will. Das erste Tal, das man vor dem Brenner abbiegen kann. Und eigentlich, wenn du dort nur so 2-3 Stunden Zeit hast, nicht die beste Ausgangslage, weil du halt im Tal bist und der Weg zu diesem Haus am Ende tatsächlich auch über eine Schotterstrecke führt. Wie kann es anders sein, wenn ich irgendwie unterwegs bin? Das heißt, einfach mal eben kurz los ist trotz der bergigen Lage, das liegt auf 1500 Metern, gar nicht so entspannt möglich. Und der Brenner, wer ihn kennt, auch die Begleitstraßen dazu, nicht ultra geil. Interessant aber natürlich trotzdem, weil es immer so ein Nadelöhr ist, wo sich Hinz und Kunz quasi treffen und gleichzeitig Polizei verseucht ohne Ende. Nee, also von PolizistInnen begleitet, nennen wir es so.
Polizei verseucht, ja. Da war er wieder hier. Der Revoluzzer, verstehst du hier, ne? So, die Staatsgewalt,
so
die dann Österreich. Vor allen Dingen, ne, vor allem sind ja österreichische Polizisten, die sind ja besonders scharf, wie die Bluthunde sind.
Ja, dazu habe ich natürlich, auch noch eine
natürlich hast du dazu hervorragende eine
Anekdote. Es gab wieder einen Völkeraustausch, so nennen wir es mal, oder eine Völkerverständigung, so muss man es, glaube ich, nennen.
Nur per Handzeichen? Also muss ich irgendwelche Stinkefinger befürchten oder habt ihr euch wirklich verbal und auch tatsächlich
komm ich noch
Niveau ausgetauscht?
Was vielleicht mal so Handzeichen gibt, wir sind ja beide immer so der Meinung, hey Leute, Emotionen eher ruhig belassen, und das kann ich dir schon mal sagen, es gab keinen wirklichen Rage-Modus von mir. Was ich für mich aber als neues Handzeichen entdeckt habe, ist, ich weiß nicht, wer den Comedian Teddy Teclebrand kennt, aber der Fico. Das ist hier so, Finger, also Daumen berührt alle anderen vier Finger. So diese italienische Geste, Mamma Mia mäßig. Er nennt es den Fico.
Ja, ja, ja.
Und für mich ist das neue Handverkehrszeichen, nenne ich es mal. Weil aus meiner Perspektive ist dabei nichts Verbotenes, ist nichts aggressiv-offensives. Aber es eignet sich hervorragend, um den Verkehrsteilnehmenden ein Signal zu geben von wegen, ich verstehe gerade nicht, was du dort machst. Eignet sich also hervorragend, wenn du die SonntagsfahrerInnen irgendwie überholst, ja. Die Person ist mit 40 durch den 80er-Bereich gefahren, weil einfach die Landschaft so schön ist und du kriegst da hinten dran die Krawatte und vor allem halt auch einfach einen Hitschlag. Da kann man wirklich immer schön vorbeifahren, einmal kurz den Fico auspacken und dann hat man der Person klar signalisiert, bitte fahre doch 40 km/h schneller, dass du genau auf den 80 bist. Aber egal. Also das war die Ausgangslage, Stubaital, wunderschön, und von dort habe ich jetzt halt mehrere Tagestouren gemacht. Und wer Tourempfehlungen braucht für Tirol und Südtirol, kann sich gerne melden, weil ich kann schon behaupten, ich glaube, ich habe jetzt dort alles Kurvige soweit wirklich abgefahren und dort auch viel erlebt. Fangen wir vielleicht an mit dem Brenner, das war dann nämlich Anfang Juli, als ich losgefahren bin mit einer Wetterprognose, die sagte, ja, fahr lieber nicht ganz so lang, weil es soll ultra heiß werden, komplett sonnig. 33 Grad und so, und ich, alles klar, losgefahren.
Ja, da wäre ich ja tatsächlich schon raus, so, ne? 33 Grad, das ist halt schon ein Temperaturbereich, da fühle ich mich bei, nicht auf dem Motorrad sitzen, so muss ich sagen, in T-Shirt und kurzen Hosen, schon nicht besonders behaglich und wohl.
Aber Michael,
und wenn ich mir dann vorstelle, also, auch, ne, die, so wie du es gerade beschreibst, ne, noch diesen Schotterweg und du kommst quasi schon butternd unten an, da bevor du überhaupt auf die Zubringerstraße kommst, wo die Tour dann eigentlich starten soll. Alter, Grieche,
bin ich schon raus. Das ist die große Frechheit. So eine Mimose wie du, die dann schon sagt, nee, da fahre ich aber nicht, kriegt dann, wenn sie aber fährt, auch immer noch bestes Wetter. Ich, der sagt, ja, ich fahre da aber trotzdem. Und bei dieser Ansage kam es ja natürlich, wie es kommen sollte. Ich habe natürlich Gewitter. Voll die Dusche abbekommen, so Vollgas. Aber was man dazu sagen muss, ich rede jetzt von Temperaturangaben im Tal. Und das ist ja eben der Hammer, wenn du dort unterwegs bist, bist ja ständig auf Passhöhe. So, also bist ja ständig oben und ja, da sind es ja, dann okay. irgendwie 25 Grad und dann fährst du wieder runter, dann schwitzt du halt einmal
brauchst ordentlich. Brauchst fast ein Halstuch. So,
ja, ne? Genau, erfrierst du fast. Naja, und dann auf jeden Fall am Brenner und was ich dort erlebt habe und jetzt bin ich mal gespannt, ob dir das was sagt. Ich habe davon noch nie irgendwas gehört. Die Affenbande, hast du das jemals gehört?
Nee, sag mir nichts.
Das war
das. Also es klingelt zumindest nichts.
Ja, muss auch nicht. Aber das ergibt da total Sinn, wenn ich das erzähle. Ich stand an der Tankstelle und auf einmal wirklich bestimmt 20 bis 30 Typen in Motorradmontur und alle mit einer Honda Monkey. Und die hatten dann alle halt so Pullis, Hoodies, Aufkleber, wie auch immer. Und ist es wohl irgendwie ja, so eine Community, so ein Verein und der nennt sich halt Affenbande. Ultra geil, wenn du das mal googelst, jetzt. Findest du das relativ groß. Die sind, das ist eine krasse Szene, alle mit
diesen hast du mir das geschrieben? Weil irgendwie klingelt da doch was. Ich weiß nicht, ob uns jemand geschrieben hat, ob mir das jemand erzählt hat, dass wir die mal einladen sollen zu uns in den Podcast. Haben wir, oder ist das schon länger her? Weil irgendwie so, ne, ich habe jetzt kein Bild vor Augen, aber irgendwas so in meinem Unterbewusstsein sagt, ja, das ist mir auf eine gewisse Art und Weise schon mal begegnet. Und ich frage mich jetzt halt, ne, weil Loch hält doch mein Gedächtnis. Hast du mir das da geschrieben?
Ich glaube nicht, weil ich dachte mir, dass wenn ich jetzt in deinem Urlaub die Story schon verpulver, dann habe ich ja wieder gar nichts mehr zu erzählen.
Und ich hab dir dann warst du es nicht du.
Wenn das von der Affenbande jemand hört, dann meldet euch doch bitte sehr, sehr gerne. Ich fand es auf jeden Fall ultra geil. So diese Begeisterung, Honda Monkey, vielleicht, Michel, kannst du nochmal für die Zuhörenden, die nicht kennen, kurz einen Abriss geben, was mit der Honda Monkey auf sich hat, weil bei mir wäre das einfach nur ein technischer Blick in die Glaskugel. Ich weiß einfach, nur sind kleine Motorräder.
Ja, genau, das ist tatsächlich ein klassisches Kultmotorrad, muss man sagen. Jetzt wieder aufgelegt von Honda, gibt's auch noch so diese Grom, ne? Das ist quasi eine modernere Variante. Die haben, was weiß ich, so 15 Zoll Rädchen oder 12 Zoll, ich weiß nicht, also ne, so wie so Mini-Roller-Rädchen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich kann dir gar nicht sagen, sind das 125
ist glaube,
das,
glaube ja. ich, ne? Ich glaube ja.
Und ist tatsächlich ein Kultmotorrad, kommt sogar schon in den 90er Jahren in Simpsons vor. Da gibt's eine Folge, wo quasi die Crew um Nelson Month mit diesen Monkeys durch die Gegend ballert. Also wirklich, das ist ein Kultbike, kannst du sagen. Jeder kennt eigentlich die Monkey. Sieht aus tatsächlich wie eine geschrumpfte Version unseres Motorrads auf dem Gasgeflüster-Fanshirt oder auf dem Gasgeflüster-T-Shirt. So ein bisschen, ne? Die Tankform, so klassisch 70er Jahre, rund, so leichte Backen oder Einbuchtungen, da wo die Knie hinkommen, hoher Lenker, rundes Licht, also ein sehr knuffiges, kleines, süßes Motorrad, was vielleicht auch so ein bisschen diese Fangemeinde mit erklärt.
Ja, also war eine extrem coole Szene. Ich muss sagen, ob des Wetters wegen, hatte ich keine Lust, da einen Smalltalk anzufangen. Das wirkte wie eine super lockere, offene Community. Aber ich dachte mir, ich brauche Fahrtwind, ich will losfahren und so. Aber es war echt cool zu sehen. Aber ich glaube, wir kamen aus dem
Bist du schon mal eine gefahren?
Nee, leider nicht.
Nee, ne? Ich auch noch nicht. Ja. Ich auch tatsächlich noch. Fällt mir gerade so ein. Ich bin noch nie Monkey gefahren.
Hätte ich echt mal Bock.
Obwohl es
sieht ultra witzig aus.
Ja, voll. Ja, absolut.
Er kam, glaube ich, aus dem Raum Nürtingen oder so, also Schwabenländle, hatten also schon ordentlich Kilometer auf jeden Fall hinter sich. Wirklich sehr, sehr spannend. Kommen wir weiter zu Koryphäen des Motorradbereiches, die ich dann erlebt habe auf der Tour. Ich stand dann auf einem Pass vor so einem Hotel, Restaurant, wie auch immer. Und was ich dort auch gesehen habe, was man selten sieht, eine Boss-Hoss. Ja, auch dort, Michel, kannst du ja nochmal deinen Abriss geben, was das für ein Motorrad ist.
Boss-Hoss ist quasi das Größte, was man so regulär, will ich jetzt mal sagen, kaufen kann. Da ist ein V8-Motor drin. Ich glaube, ist das Chevy-Basis? Chevy-Basis ist es, glaube ich. Und ist einfach, weiß nicht, 450 Kilo drum. Also noch schwerer als eine BMW R18, was man sich fast kaum vorstellen kann. Und ja, klingt gut, natürlich, auf Basis dieses Motors. Ich frage mich aber tatsächlich auch immer, wie gut sich sowas fahren lässt. Ne? Also macht ja eigentlich, mal abgesehen vom Sound, aus meiner Perspektive, Stress in jeder Situation, weil du nicht richtig damit rangieren kannst. Du musst immer das Gefühl haben, oder du hast nicht immer das Gefühl, wenn du es auf den Ständer stellst, hoffentlich begräbt es mich nicht, dass das Ding irgendwie einklappt. Du kannst wahrscheinlich super gut und mit Nachdruck geradeaus, ne, weil halt Drehmoment des Todes, aber ums Eck ist wahrscheinlich schwierig. Also mir erschließt sich der Sinn dieses Motorrads nicht so richtig. Und wenn man jetzt, ich meine, wir sind jetzt Durchschnittseuropäer, ne, beide um die 1,80, um die 80 Kilo. Und wenn wir uns auf so ein Motorrad setzen, sehen wir, da kommen wir wieder zur Affenbande, aus wie der sprichwörtliche Affe auf dem Schleifstein. So, ne, also wie Lilliputaner auf dem Moped, weil dieses Ding halt einfach so klöppelig riesig ist. Aber Sound ist geil. Ich glaube, das so kann man das am Ende dann doch positiv zusammenfassen.
Ja, genau. Besser kann man eigentlich keinen Abriss des Ganzen geben. Fand ich aber extrem spannend. Also wie du sagst, ne, Riesentrümmer, ein wirklich Containerschiff auf der Straße, kann man sagen. Vermutlich geeignet für diese langen, geraden Straßen in den USA. Hier habe ich eine eben auf dem Pass gesehen. Und ich denke mir halt auch, also jetzt war es da schon relativ warm, aber selbst wenn es dort Minusgrade gehabt hätte, der Fahrer wäre auf jeden Fall ins Schwitzen gekommen. Weil so musste er dort ausrangieren, irgendwie vom Hotel. Und ich weiß gar nicht, ob das Ding im Zweifel sogar einen Rückwärtsgang hat. Aber es ist halt einfach unendlich schwierig, so ein Motorrad an einer Schräge irgendwie rumzumanövrieren. Und alter Falter, er hat dann da irgendwie vorwärts ausgeparkt, was eigentlich schier unmöglich war, aber weil rückwärts halt noch viel schwerer war. Und ich habe ihn schon fliegen sehen, weil er ist dann mit einer Fußraste oder so irgendwie an so einem Schild hängen geblieben. Und jetzt kam aber wahrscheinlich der Gewichtsvorteil. Alle anderen hätte es halt zur Seite irgendwie ausgehebelt. Der hat da einfach weiter durchgezogen und diese 400 Kilogramm.
Das Schild abgesägt mit der Fußraste so, ne, umgeknickt. Das Motorrad einfach stur weitergefahren.
Also brutal, ne, was man da so erlebt hat. Aber ich habe in diesen Touren auch so ein paar Fragen für dich dabei gehabt, die vielleicht auch für die Community relevant wären, wie du so drauf blickst. Ich bin unter anderem auch das Timmelsjoch gefahren, sollte eigentlich jedem, der in den Alpen mal unterwegs war, ein Begriff sein. Da ist auch vor, ich glaube, 4-5 Jahren das Motorradmuseum, das oben auf dem Joch ist, abgebrannt.
Abgebrannt, ja.
Nachts ganz dramatisch, wurde dann ganz, ganz schnell wieder aufgebaut. Wahnsinnig schön, führt einen von Österreich nach Italien. Durch das Ötztal kommt man dort angefahren. Wirklich sehr, sehr schön. Jetzt kommt's aber, es sind ja Mautgebühren fällig. Und das war mir vorher schon bewusst. Aber als ich dort lang gefahren bin, du weißt es wahrscheinlich, weil ich auch ein kleines Video drüber gemacht habe, aber was schätzt du, was Mautgebühren vom Motorrad einmal drüber fahren sind?
Warte mal, ist das eines der Videos, die ich gesehen habe? Ich habe gesagt, da waren ja große Lücken in der Kommunikation aufgrund der Netzverbindung da oben. Was war da? Warte mal, war das das mit diesen Porsches, die du da getroffen hast? Was war das, 11 Euro?
17.
Habe ich das richtig in Erinnerung? 17.
17 für ein Motorrad. Ey, ist der Wahnsinn, oder? Und da mal meine Frage an dich, wie stehst du zu 17 Euro für so eine Passstraße? Gerechtfertigt und fair oder völlige Abzocke?
Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage, so, ne? Denn ich weiß nicht, ob ich da schon mal gewesen bin in der Ecke, aber grundsätzlich hast du ja bei diesen Passstraßen sehr, sehr große Herausforderungen, die damit einhergehen. Oftmals sind sie über den Winter gesperrt, ne? Die müssen irgendwie unterhalten werden. Du hast irgendwie super krasse Frostschäden, du musst Infrastruktur vorhalten im Sinne von, was ich, Räumfahrzeuge, Beton oder Asphaltcrew, die halt dann die Flicken repariert, und der Verkehr muss ja über die Sommermonate das abdecken. Das heißt, grundsätzlich Maut eigentlich okay, vor allem wenn du dann gute Qualität geliefert bekommst, das musst du mir sagen, ne? Ob das dann tatsächlich auch, wenn du da hoch und runter fährst, eine zufriedenstellende Auto- und Motorradstrecke ist, so dass du denkst, ja, die 17 Euro haben sich gelohnt, hier ist wirklich Baby-Popo-artiger Asphalt. Oder ob du sagst, naja, das ist ja nicht nur gefühlt teuer, sondern auch eine Frechheit, weil halt ein Flicken an den anderen gereiht ist. Schwer zu sagen. Und wie lang ist das? Also wie lang fährt man für diese 17 Euro? Und kannst du, noch die nächste Frage, ne, so Nutzenmaximierer, kannst du quasi die Maut bezahlen und dann immer zwischen den Mautstationen hin und her pendeln? Also dass du sagst, ich fahre hoch und runter und hoch und runter, was ja eigentlich verboten ist, so, ne? Aber ginge das theoretisch? Also kannst du sagen, ich reduziere den Preis auf 1,70 Euro, weil ich einfach 10 Mal hoch und runter fahre?
Also es sind in der Summe, wenn du das von Österreich, Obergurgl oder so heißt es im Ötztal, nach Meran fährst, ja, ich glaube, davor kommt noch so ein bisschen was, St. Leonhard im Passau und so, wo du dann auch wieder abbiegen kannst, eine Strecke von ungefähr 60 Kilometer. Tatsächlich gibt es nur eine Mautstation. Das heißt, du kannst diese Mautstation durchqueren und dann auf der einen Seite die ganze Zeit hin und her fahren. Das geht schon. Vor dieser Mautstation genauso. Ich verstehe auch den Argument, dass so ein Pass oder ein Joch oder wie auch immer ultra teuer zu, in Anführungszeichen, bewirtschaften ist.
Oder halten ist so, ja, ja.
Aber trotzdem, dann müsste nach der Theorie ja jeder Pass irgendwie so bewirtschaftet werden. Und wenn man sich andere Legenden anschaut, wie Stilfzerjoch beispielsweise, ne, fahrerisch unfassbar schwer, weil es wirklich immer nur diese Rampen hat, trotzdem landschaftlich der absolute Hammer, kannst du kostenlos rüber. Das heißt, mir schließt sich nicht so ganz, wann werden die quasi abgecashed und wann nicht. In Österreich hast du ja sonst noch die Großglockner, nee, wie heißt sie?
Großglockner Hochalpenstraße, ja, genau. Ja, da ist auch
ey, das ist, glaube ich, sogar nochmal fast doppelt so teuer oder so. Ich meine, das sind irgendwie um die 30 Euro. Also, ja, du kannst auf der einen Seite hin und her fahren. Gleichzeitig muss ich sagen, Asphalt schon nicht verkehrt. Das ist immer die Frage der Relation, ne? Gibt sicherlich auch mautfreie Strecken, die besser sind. Gibt viele, die deutlich schlechter sind. Keine Ahnung. Aber jetzt irgendwie die Hochalpen zu fahren und zu erwarten, dass du dort rennstreckenreifen Asphalt sozusagen findest, da bist du eh irgendwie falsch unterwegs. Also dann hast du irgendwie den Sinn und Zweck von solchen Alpenstraßen.
Ja, so war das ja auch nicht gemeint. Ne? Aber du willst natürlich dann, wenn du dafür Geld bezahlst ne, und dann vielleicht auch auf einem sportlichen Motorrad unterwegs bist, ne, willst du ja nicht von Schlagloch zu Schlagloch fallen, weil das ist natürlich dann auch unangenehm. Also es geht ja nicht ums Rasen, sondern du willst ja einfach nur schön fahren. Ne? Und gerade, du hast die Großglockner Hochalpenstraße angesprochen, das noch ein bisschen teuer ist. Du bezahlst ja quasi auch in Anführungsstrichen für das Urlaubserlebnis mit, okay, ich kann hier die Aussicht genießen, ne? Alpenpanorama des Todes, ne, keine Ahnung, Steinadler, die da durch die Gegend fliegen, Freiheitsgefühle, dies, das. Ich glaube, das bezahlst du natürlich nicht, dass verlangt die Mautstation nicht von dir, aber das preise ich da ja so ein bisschen mit ein, ne? Dass du da quasi dieses Erlebnis hast. Ne? Ich breche das ja nicht nur auf das reine Befahren der Straße für mich herunter, vor allem, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist. Aber ja, grundsätzlich ist die Frage, wie verhält sich das? Vielleicht ist das ähnlich wie in Deutschland. Ne? Du hast ja auch quasi inzwischen deutsche Autobahnabschnitte, die privat bewirtschaftet werden, wo dann eben die Maut, die wir ja quasi als Autofahrer nicht bezahlen, aber die Lkw-Maut zum Beispiel, dann in das Säckel oder auf die Konten der entsprechenden privaten Betreiber gehen, die das halt dann auch entsprechend unterhalten müssen. Und so ist es vielleicht auch in dem Bereich, ne? Dass halt du ein offizielles staatliches Straßennetz sozusagen hast und dann aber bestimmte Bereiche privat erschlossen wurden und die dann wiederum auch entsprechend entlohnt werden oder bezahlt werden müssen. Ja, ich meine, aber du hast ja auch die Autobahnmaut teilweise, ne? Die Tunnelmaut. Ja. Das ist ja quasi auch wieder diese Geschichte. Also Autobahn an sich hast du Maut plus nochmal die Maut dann für die Tunnel. Das finde ich dann eher so wieder krass, wo ich denke, hey, Moment mal, ich fahre jetzt hier gerade durch Österreich, ne? Ich habe ja schon Maut entrichtet und jetzt muss ich nochmal Maut bezahlen, obwohl ich immer noch auf der gleichen Straße unterwegs bin, für die ich schon Maut bezahlt habe. So, wo du denkst, ja, also jedes Mal, wenn es an Säckel geht, so ist schwierig.
Also
es tut halt auch weh.
Lange Rede, kurzer Sinn auf jeden Fall. Ich finde, ja, wenn man das nie gefahren ist, das Timmelsjoch, sollte man das unbedingt mal machen und auch bereit sein, diese 17 Euro zu zahlen. Motorradfahren kostet einfach mal das Schweinegeld. Für meine, ich nenne es mal Hausstrecke, werde ich es nicht mehr einbauen. Ich finde die 17 Euro einfach zu viel. Zumal das Thema halt einfach ist, dieser Preis wirkt aus meiner Sicht nicht abschreckend, sondern offensichtlich eher anziehend bei den ganzen Leuten. Es gehört offensichtlich für jeden Ausfahrtsclub, Verein, wie auch immer, Gruppe zu einem festen Bestandteil von so einer Tour. Ich habe es in dem einen Video ja auch gezeigt, unfassbar viel AMG-Clubs, Porsche-Clubs, Sportwagen-Clubs da unterwegs. Was für ein... Also für
Affenbanden.
Ne, die waren ja am Brenner. Das war nicht dort am Timmelsjoch.
Ah ja, okay.
Vielleicht
okay.
Sind sie das
aber auch die sind ja vielleicht auch lange.
Genau,
ja,
weiß so, man ne? Nicht. Also aber für mich als Motorradfahrer dann eher irgendwie so ein bisschen ätzend, muss ich ehrlich sagen. Kann dir vielleicht auch an einem anderen Pass begegnen, aber da war das schon sehr, sehr auffällig, diese ganzen Sportwagenclubs irgendwie. Die, wenn du die ja dann auch überholst, weil du trotzdem einfach auf dem Motorrad, selbst wenn die eine höhere Kurvengeschwindigkeit hinbekämen, einfach auch schneller an vor den fahrenden Fahrzeugen vorbeikommst. Also reicht ja ein Camper oder so. Da kommst du halt auch mit einem Porsche nicht ganz so schnell vorbei, weil du einfach mehr Fläche brauchst. Und wenn du dann aber so einen Club irgendwie überholst oder so, ist meine Erfahrung, die sind halt immer voll auf Adrenalin so. Kann man auch verstehen. Ne? Jetzt hast du einen Sportwagen, willst jetzt so die Strecke richtig hochballern irgendwie, dann sind sie so eine Truppe und wahrscheinlich jeder will der Dickste sein und bloß dranbleiben und jetzt zwängt sich da so ein Motorradfahrer dazwischen oder sogar noch vorne dran. Dann habe ich das Gefühl, da stachelst du die manchmal nochmal so richtig an, was du überhaupt nicht willst. Ne? Und dann hast du auf einmal hinter dir so ein Porsche M3 oder was auch immer kleben. der auf gar keinen Fall nachlassen will, der dann da irgendwie auch wirklich an die Grenzen geht von dem, was möglich ist. Und das finde ich ist kein geiles Gefühl, wenn du vorne dran fährst, ja. Zumal im Zweifel, also da gibt es dann Leute, die können auch wirklich gut fahren, so keine Frage, ne? Aber ich habe überhaupt keine Lust, mich mit denen auch zu messen. Und im Zweifel kommt dann halt irgendwann der nächste LKW oder nächste Wohnmobil, dann habe ich die eh abgehängt, ne? Also wild, was dann da irgendwie passiert und was los ist. Deswegen, ich würde es nicht nochmal zahlen. Vielleicht, jetzt hätte ich noch.
Da hast du dann wahrscheinlich auch regelmäßig den Fico ausgepackt, dann, wenn du dann das nächste Wohnmobil
überholt hast. Da war ich natürlich sehr
sind wir wieder beim Thema Völkerverständigung. Ja. Da haben wir ja natürlich auch schon intensiv drüber gesprochen, ne? Wie, Rücksichtnahme, wie ist das, aus welcher Perspektive, die ist das, ne? Und also Jan ist wahrscheinlich zwischendurch freihändig gefahren, Tempomat, ne? Fico links, Fico rechts, so, ne? Gewunken, was das Zeug halt dem Camperfahrer auf der linken Seite, dem Porsche-Fahrer auf der rechten Seite.
Ich bin da wirklich, das ist ein ganz falsches Bild, total tiefenentspannt, weil das muss ich mal dazu sagen, diese langen Touren, du hast dann so viele Möglichkeiten. Also weißt du, es ist nicht so, wie wenn du jetzt irgendwie deine Hausstrecke fährst, jetzt hier aus München, und ich irgendwie erstmal eine halbe Stunde eine nervige Straße hinfahre, dann habe ich irgendwie eine Viertelstunde eine richtig geile Strecke und muss dann eine halbe Stunde zurück. Und dann konzentriert sich das so auf einen Moment. Sondern wenn du solche Touren machst, das ist für mich immer wieder die Erkenntnis, ich werde so eins mit mir, weil du so wunderschöne Landschaft hast und so viel Kurven, also du fährst ja schwindelig, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Also
Ja. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage geworden, ne? Weil wir kommen jetzt ja quasi von diesem Mautthema, ja, ne? Und diesem Punkt der Zugkraft von solchen Locations, ne, wo du sagst, okay, die fahren da vielleicht sogar bewusst hin, um dann eben da hoch und runter zu ballern und sich dann quasi den Sticker von der Mautgebühr, ja, dann an die Windschutzscheibe zu kleben oder was auch immer, been there, done that. Ja. Ne? Aber du hast ja auch gesagt, du würdest es nicht mehr in deine Hausrunde mit einbauen, wenn du da im Stubaital oder von, ja, dort aus startest. Ja. Was gibt's denn für Alternativen? Also wenn du jetzt sagst, hey, das ist zu teuer und es ist jetzt vielleicht auch gar nicht so geil oder es ist vielleicht übervoll, fahr doch lieber da lang. Ich denke mal, das wäre wahrscheinlich, also mich interessiert jetzt.
Ja, also das war halt die Route, also die Strecken, die führten mich immer nach Südtirol, Italien. Und du kannst einmal eben den Eingang wählen übers Ötztal. Ist auch wunderschön. Fährst du erst Inter lang und so weiter. Oder du fährst halt direkt über den Brenner von dort, wo ich gekommen bin. Und der Brenner ist halt kurz nicht so schön. Dafür bist du umso schneller in Südtirol. Und dann bin ich da halt Pensajoch, Jaufenpass und dann rund um Bozen. Also wirklich, du fährst dich total, also das ist Wahnsinn. Und deswegen war ich da irgendwie relativ entspannt unterwegs. Ich habe noch irgendwie bestimmt 5, 6 andere Anekdoten darunter. Wir haben jetzt aber heute nur begrenzt Zeit. Und ich spare mir die auf für die nächste Podcast-Aufnahme, weil ich dich natürlich auch noch ein bisschen erzählen lassen möchte. Ganz wichtig, also diese Polizeigeschichte, da könnt ihr euch das nächste Mal drauf freuen. Die war schon wieder sensationell. 2 Ankündigungen muss ich aber noch ganz kurz an der Stelle machen, weil während der Sommerpause haben mich Kontakt mit 2 unterschiedlichen Parteien gehabt. Zum einen hatte ich ja vor einigen Folgen mal so das Thema Handinnenschutz, Hashtag Bärenpranke, erwähnt. Und da habe ich ja eine günstige Alternative gekauft zu dem Marktführer. Und was ganz cool war, der Inhaber von dem eigentlichen Bärenpranke hat sich bei uns gemeldet. Der hat wohl von einem Zuhörer Bescheid bekommen, dass wir drüber gesprochen haben und uns nochmal berichtet, was der Unterschied zu seinem Markenprodukt ist, warum der Preis auch ein bisschen höher ist. Darauf werden wir nochmal das nächste Mal eingehen. Wir haben auch ein Testexemplar zugesendet bekommen. Das werden wir nochmal dezidiert besprechen. Das will ich hier aber nicht.
Ein Testexemplar für 2 Leute.
Nein, Michel, dann natürlich, einer links und einer rechts. Natürlich ordentlich breit, verschiedene Größen. Du wirst auf deine Kosten kommen, Michel.
Jetzt war ich aber schon. Genau. Jetzt war ich frech.
Wir müssen mal einen Halbstundentakten abwechseln. Schön in die verschwitzte Pranke dann rein. Und ja, tatsächlich haben sich auch, nachdem wir da in einer letzten Folge mal drüber gesprochen haben, die Knieschleifer bei uns gemeldet. Und der Gründer dieser Knieschleifer hat sich auch bei uns gemeldet. Auch das Thema wollen wir nochmal aufnehmen. Will ich nur nochmal ankündigen mit einem kleinen Ausblick nach vorne. Aber jetzt, Michel, zu dir. Wir haben es gesagt, du kamst zurück, Jetlag des Todes und direkt komplett in die Vollen. Viel erlebt, zum einen Berichterstattung, zum anderen Treffen mit Leuten aus der Community und zum dritten selbst aktiv auf dem Motorrad irgendwo im Stoppelfeld. Da hast du von Oschers Leben aus der Kurve einen ganz schön weiten Abflug gemacht, als ich da irgendwann so ein Bild gesehen habe von dir auf irgendeinem Acker.
Ja, absolut. Bevor ich aber zu der Phase, zur aktiven Fahrphase komme und den Events, die jetzt nach dem Urlaub gewesen sind, muss ich doch noch ganz kurz auf den Kanada-Urlaub eingehen. Denn du hast vorhin diese Bosshaus angesprochen, das hat das natürlich bei mir so ein bisschen getriggert, ne, weil wir haben ja hier V8-Motor und US-Motorrad, höher, schneller, weiter, größer, besser, kräftiger. Und ich war tatsächlich extrem überrascht von der Motorradszene in Kanada, die tatsächlich völlig anders ist als das, was ich letztes Jahr in Washington in Colorado, in Wyoming und so erlebt habe, da hast du ja, hatte ich ja auch erzählt, ne, du hast ja wirklich diese typischen braungebrannten Lederwesten tragenden Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen, die wiederum meistens hinten als Sozia drauf und natürlich klassisch Harley, vielleicht sogar so eine dreirädrige Harley, amerikanisches Fähnchen hinten dran, ne? Vorne den Adler auf die Brust tätowiert oder auf den Oberarm so. Ne? Das ist dieses Bild des Motorradfahrers und der Motorrad-Community, den ich letztes Jahr bekommen habe. Oder das ich letztes Jahr bekommen habe. Dieses Jahr völlig anders und sogar anders und überraschend anders, als wir das hier in Deutschland kennen. Oder beziehungsweise in ja doch, Deutschland ist, glaube ich, so der beste Vergleich. Denn in Kanada gibt es wirklich ein sehr diverses Modellbild und einen krassen Fokus auf Supersportler. Also ich habe mich wirklich zurückgesetzt gefühlt in die 90er Jahre, weil du wirklich ZX-10R, beziehungsweise sogar so ZX-6R, alte GSX-R-Modelle, du hast Honda CBR und die sind dort sowohl in den größeren Städten unterwegs, also ich war ja in Vancouver und in Calgary, als auch so in den Nationalparks, wo du halt teilweise denkst, hä, wo, wieso hier? Du hast quasi eine Straße, die hunderte Kilometer mehr oder weniger nur geradeaus Richtung Norden geht und dann kommst du irgendwann im Jasper Nationalpark an und wir fahren da durch Jasper, ne, zurückkommen vom Eisessen in meinem Riesencamper und kommt einer mit der GSX-R und wirklich, wir waren 30 Sekunden zusammen, hat er noch einen Wheelie gepoppt, so, ne, kurz die Ausfallstraße raus und da war er dann auch da verschwunden. Ich denke, was ist denn hier los, so, ne? Und tatsächlich wirklich ein, ja, wie, das war wie so eine kleine Zeitreise. Und ich habe es auch aufgrund der Gegebenheiten eigentlich nicht verstanden, warum die so auf diese Motorräder.
Ja, nämlich meine Frage, auf diese Motorräder abfahren. Wie ist es denn da in Kanada? Also ich weiß, auch wieder ein riesengroßes Land, kann man sicherlich nicht über einen Kamm scheren, aber in der Region, in der du jetzt warst, ist ja die Westküste.
Ja.
Wie sind die Straßenverhältnisse? Wie ist die Gesetzeslage? Erlaubt es dort auch mal etwas zügiger, um die Kurven zu fahren? Ergibt es Sinn, dort durchaus auch mit dem Motorrad rumzureisen, statt mit dem Camper?
Also du hast tatsächlich unterschiedliche, also man muss dazu sagen, in diesem großen Land musst du natürlich große Weiten überbrücken. Aber es gibt eigentlich keine wirklichen Autobahnen. Also ich bin einmal eine mehrspurige Straße gefahren mit baulich getrennter Spurführung, also links und rechts, wie man das quasi von uns von der Autobahn kennt. Ansonsten fährst du da eigentlich immer auf, ich sag mal, so eine Art Bundesstraße. Und die Geschwindigkeitsbeschränkungen schwanken da so auch auf diesen zweispurigen Straßen zwischen 80 und 110. Also du kannst auch teilweise 110 fahren.
Sind es jetzt Meilen oder Kilometer?
In Kanada ist tatsächlich alles metrisch. Oh, also es sind Kilometer.
Ja, ja, okay.
Und du wirst auch immer mal wieder überholt, wenn du 110 fährst. In der Regel von irgendwelchen 80 Tonnern, ne, von diesen riesigen LKWs, ne, die ballern da mit 120 an dir vorbei. Oh, ist einfach sehr, sehr spannend. Was dort aber auch tatsächlich geht, wenn die Geschwindigkeit aufgebaut haben, du kannst ja teilweise kilometerweit gucken, ne, also weil die Straßen natürlich den Tälern folgen und oftmals halt auch so ein bisschen kurvig sind, aber in der Regel hast du relativ lange, weite Passagen, wo du halt auch weit gucken kannst. So, ne? Ja. Also das ist so der Rahmen. Die Straßenbedingungen sind eigentlich, die Asphaltbedingungen sind eigentlich gut bis sehr gut. Du hast natürlich Passagen, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn du da mal links und rechts von so einer größeren Straße abbiegst, wo du dann auch einfach Schotter hast. Ne? Aber grundsätzlich sind die Straßenbedingungen sehr, sehr gut. Es ist aber nicht so, dass es so wie man das teilweise so aus den Nordstaaten in den USA kennt, dass du wirklich so viele extrem kurvige kleine Landsträßchen hast. Ne? Ich weiß nicht, kennst du diesen Max Rist zum Beispiel, diesen Proll-YouTuber?
Nee.
Sagst du das nicht?
Was hat das denn mit Proleten zu tun?
Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Also wie dieser, gar nichts natürlich, ne? Ich sage nur Fico, aber egal. Auf jeden Fall, er ist derjenige, der sicher einen Fico auf den Arsch tätowiert hat, ne? Weil das die Begrüßung, und, ja, weil er wahrscheinlich ganz oft diesen Fico zu sehen bekommt, aber nicht, weil er zu langsam fährt, sondern weil er halt einfach mit 250 irgendwie über die Landstraße ballert, ne? Ja. Und bevorzugt, das ist so quasi das Narrativ und auch der Grund, warum der mit Sicherheit zu groß gewachsen ist, also der hat auch irgendwie 1,4 Millionen Abonnenten oder was, vielleicht sogar inzwischen noch größer, der legt sich in Anführungsstrichen oft mit entweder Fans oder anderen Sportfahrern auf der Straße an, eben vorrangig in diesen waldigen, super engen, kurvigen Strecken und macht die quasi fertig. Kannst du dich an Mortal Kombat erinnern? Diese Computerspielserie aus den 90er, 2000ern? Nee, sagt ja nichts. Street Fighter kennst du?
Ja, also gehört, nie gespielt.
Ja, genau. Also Mortal Kombat ist quasi die Sega-Variante sozusagen gewesen. Und da gab's diesen Finish-Move, ne? Und da hast du immer so eine theatralische Stimme, Finish him, gehört. So, wenn du ganz kurz vor Schluss des Kampfes quasi den letzten Schlag sozusagen oder den letzten Tritt setzen kannst.
So, da hat er wieder zugeschlagen. Der Fehlerteufel. Wir waren beim Finisher-Move, mussten die Aufnahme kurz unterbrechen, nachdem meine Kamera hier kurz den Finisher-Move bekommen hat. Du warst beim Finisher-Move kurz davor, wenn man am Ende ist, und der YouTuber hat sich daran ausgelassen. Und jetzt kommt das Highlight. Warum?
Ja, genau. Also nicht ausgelassen, sondern er hat das quasi so als Signature-Sound in seinen Videos eingebaut. Jedes Mal, wenn er dann jemanden überholt hat, ne, dann auf diesen Straßen. Und oftmals enden diesen Videos mit einem Unfall der Person, gegen die er gefahren ist. So, ne? Also die.
Nicht dein Ernst.
Ja. Also richtig, richtig krass. Seltener stürzt er. Das gibt es aber auch. Oftmals ist es halt einfach auch nur, er fährt halt einfach geisteskrank gestört gegen irgendjemanden mit einem ähnlichen Motorrad. Ne? Und dann sind dann halt irgendwelche Ex-Rennfahrer oder was auch immer. Eigentlich eine wirklich durchgeknallte amerikanische Crew,
Moment, die aber man auf der Rennstrecke oder auf
nein
der
nein nein auf der Landstraße. Also da komme ich ja, da komme ich ja quasi her. Ja. Ne? Also das ist da in ich weiß gar nicht, wo das ist. Also irgendwie so Nordkalifornien oder was. Ne? Da siehst du halt ganz oft so super winkelige, super kurvige Landsträßchen durch Wälder etc. Und jetzt kommen wir zurück nach Kanada. Das hast du da eben nicht. Ne? Du hast einfach diese großen Straßen. Dann kannst du ganz selten mal irgendwie links oder rechts abbiegen. Aber das ist eigentlich kein Motorradrevier so. Sondern, wie gesagt, die Sinnhaftigkeit eines Supersportlers stellt sich für mich da einfach völlig in Frage. Ne? Also selbst ein Naked Bike wäre da nicht ein Motorrad meiner Wahl, sondern wenn du da irgendwie was machst, dann, was du auch tatsächlich häufig siehst da, so, keine Ahnung, KTM Adventure oder BMW GS-Varianten, Afrika Twin oder sowas, ne? Das wäre quasi so das passende Motorrad dafür. Sieht man auch immer wieder, hauptsächlich aber gefühlt eher so von Touristen, sage ich jetzt mal, aus denen, die halt dahin gereist sind. Und die Einheimischen haben aber in der Regel sehr, sehr sportliche Motorräder. Das fand ich super spannend und auch auf eine gewisse Art und Weise sympathisch. Kann ich halt einfach sehr gut mit relaten, wie man so schön sagt. Und es hat aber tatsächlich keinen Austausch stattgefunden. Das Einzige, wo ich auch mal hätte den Fico auspacken können, den du jetzt hier so schön platziert hast. Wir sind unterwegs gewesen und da war tatsächlich mal so eine größere Harley-Gang. Ne? Und ich habe die gesehen in den super ausladenden Object in the Rearview Mirror Appear Bigger Than They Are oder Closer Than They Are Spiegel von meinem Wohnmobil, ne? Und habe das noch so beobachtet und habe die aber akustisch nicht wahrgenommen. So, ne? Und auf einmal überholen die und ich hatte das Fenster auf der linken Seite unten, ne, das war halt da irgendwie warm, und die hatten gefühlt alle offene Auspuffanlagen und die sind an mir vorbeigefahren, jetzt nicht so wirklich schnell, so, aber ich hatte halt einfach Tinnitus direkt so, ne, und hab gedacht, ihr Assi, so, und hab mich mega drüber aufgeregt. Ansonsten hast du da aber, ich sag mal, relativ wenig Auffälligkeiten, also wenig Tuning in Anführungsstrichen, nicht so diese Dragbikes, wie ich sie letztes Jahr in den USA gesehen habe, ne, wo du die seltenen Supersportler, die du gesehen hast, eigentlich nur für den Zweck des schnellen Geradeausfahrens gemacht sind. Ja. Wenig Beleuchtung und so. Es ist eine relativ entspannte und normale Motorradszene, eben mit einem super sportlichen Fokus. Echt Überraschung. Aber supersportlich, da kommen wir tatsächlich, jetzt kommen wir hier so der Schwung, ne, zum wirklichen Selberfahren. Da kommen wir tatsächlich zu den Events, die ich jetzt direkt im Anschluss an den Urlaub besuchen konnte. Ich war ja, wann bin ich zurückgekommen? Wir nehmen heute auf, Freitag, Sonntag, also morgen vor 2 Wochen, wenn ihr das jetzt hört, morgen vor 2 Wochen bin ich montags zurückgekommen und Dienstagmorgens ging es dann gleich nach Oschersleben mit dem Mo Motorradmagazin. Die haben nämlich auch eine völlig abgefahrene Motorrad-Rennstreckenveranstaltung, nennt sich Twins Only, und da ist der Name logischerweise Programm. Das Einzige, in Anführungsstrichen, was dort an Motorenkonzept bei der Veranstaltung erlaubt ist, sind Zweizylinder. Und da denkt man natürlich so, ich sag mal, an die klassischen Ducatis, so, ne, 916, dies, das, oder Ducati Monster. Aber Die Zweizylinder sind ja im Moment wieder extrem im Kommen, ne? Also wenn man sich so anschaut, Yamaha R7, Yamaha MT-07, die Aprilia R660, die GSX-8-Reihe, die wir jetzt ja gehabt haben, so die V-Strom 800, ne, die 8R, die 8S, das sind ja alles
Botschaft rein angekommen, Michel.
Genau, das sind ja rein Zweizylinder. Mensch, es sind ja nicht alle so versiert wie du, Jan, so, ne? Viele Leute wissen das ja vielleicht gar nicht, was da für ein Motor drinsteckt. Vor allen Dingen, wenn es halt voll verkleidet ist. Also, das sind so quasi diese klassischen Zweizylinder-Motorräder und die waren da eben auch unter anderem mit vor Ort. Und was du halt auch dort hast, sind super krasse Eigenbauten, ne? Also mit selbst konstruierten Rahmen, eigens gebaute Verkleidung und wirklich ein Hort der Freude für alle Technikverliebten. Und es ist aber tatsächlich auch...
Und dich.
Und mich, ja genau. Also ich freue mich dann, wenn ich das sehe, und vor allen Dingen freue ich mich sehr, wenn ich's dort fahren darf. Und es war aber, ich bin ja dahin gefahren, weil ich gedacht habe, okay, völlig cool, aus dem Urlaub zurückkommen, wieder mal ein bisschen Rennstrecke fahren. Und es gab die Option, ein ganz, ganz besonderes Motorrad zu fahren, die GP2 RR von Krämer, was ein reines Rennmotorrad ist, nur für diesen Rennstreckenzweck gebaut. Und das Einzige, was an diesem Bike eigentlich so quasi mit einem Straßenmotorrad entfernt verwandt ist, ist der Motor. Der stammt nicht aus der KTM 98 Duke. Alles andere ist halt wirklich vom Rahmen über die Verkleidung, über die Ergonomie, alles Eigenbau, alles Kleinserie, wirklich ein mega faszinierendes Ding. Und ich habe gedacht, okay, ich habe da einfach 2 Tage Rennstrecke. So, jetzt war ich da aber nicht allein, sondern logischerweise das Team von Mo dabei. Die haben die Veranstaltung auch genutzt, eben um Geschichten zu produzieren. Und mit dabei war auch Klaus Nennewitz. Klaus Nennewitz ist auch ein freier Journalistenkollege, der aber fokussiert ist auf das Thema Reiseenduro, Offroad, Enduro, Rally, will ich jetzt mal sagen. Und dementsprechend waren auch mit dabei die Royal Enfield Himalayan 450. Ja, du lachst, Achtung, Achtung. Also da war eigentlich fast so die größere Überraschung bei diesen Motorrädern, die wir da gefahren sind. Dann die Triumph Scrambler 1200 XE. Das ist wie so ein klassisches Offroad-Motorrad, will ich jetzt mal sagen. Und was hat man noch? BMW R310 GS, also die kleine, die Baby GS sozusagen.
Ja. Aber sind die Zweizylinder? Ich dachte, die hat einen Zylinder.
Das ist auch ein Einzylinder. Warte mal, ist das ein Einzylinder? Jetzt fragst du mich was. Die bin ich tatsächlich nicht gefahren. Und ich habe mich auch noch nie so näher damit... Google mal schnell, während ich dir erzähle, dass eben auch die Triumph Scrambler 400 dabei gewesen ist. So, und die waren aber tatsächlich als Motorräder dabei für Produktion sozusagen im Rahmen der Veranstaltung. Die sind mir natürlich nicht in Ortsystem gefahren. Jan, schieß los, du hast es gerade recherchiert.
Einzylinder
13, so, ne? Viel kleiner geht's ja fast gar nicht. Ja, auf jeden Fall hatte ich, um den Klaus zu unterstützen, weil das ja oftmals so 1:1 Geschichten sind, ne? Also vergleiche das eine Motorrad mit dem anderen, hatte ich die Gelegenheit, den Klaus da so ein bisschen zu begleiten und konnte dadurch auch bis auf die BMW alle Motorräder fahren. Und nicht nur so ein bisschen rumrollen, sondern wir waren tatsächlich in dieser Area 39, heißt das. Das ist in der Nähe von Oschersleben. Das ist eine alte Kiesgrube. Und das ist aber zu so einem Enduro-Park umgebaut, ne? Und da hatte ich, ja, es war einfach mega so. Und der Klaus ist halt einfach, der fährt gefühlt Offroad, seitdem er 3 Jahre ist, ne? Nimmt auch jetzt, der ist ein bisschen gut über 50, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nimmt auch jetzt noch regelmäßig an verschiedensten Rallyes teil. Und der ist da halt einfach mit diesen Dingern über Stock und Stein gebügelt, ne? Und ich musste aber auch für die ein oder andere coole Fotoszene ihn da so assistieren, ne? Damit diese Vergleichsbilder halt sozusagen da sind, ne? Und da sind wir halt auch quasi diesen abgezogenen Bereich gefahren. Und Kiesgrube, du hast ja da oft logischerweise Kies, ne? Aber so in den Wegebereichen oftmals auch so Sand, und das ist eigentlich sehr, sehr weicher, sehr, sehr tiefer Boden, ne? Und das ist ja was, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe, so, ne? Und ich halt wirklich, es waren 30 Grad, aber selbst wenn es minus 10 gewesen wären, ich hätte halt einfach die ganze Zeit Blut und Wasser geschwitzt, ne? Weil ich halt daneben her so, ja, komm, jetzt machen wir ein Foto hier links, komm, Hinterrad ausbrechen lassen, so, damit das schön spektakulär aussieht, da muss der Dreck fliegen, so, und ich eh so drauf rumgezittert auf diesem Moped, ne? Und ja, kriegen wir schon hin. Dann haben die halt auch, das wirst du wahrscheinlich in ganz, ganz andere Form aus Bosnien kennen, wie man das genau nennt, so ein Kletterhügel, sage ich jetzt mal, ne? Wo du halt teilweise gefühlt Böschungswinkel von 45 Grad hast, ne? Also super, super steil. Und eher da hoch und runter, ne? Und dann auch hier irgendwie hin und her und da noch Bilder. Also es war wirklich super, super spannend, damit zu fahren. Und jetzt komme ich tatsächlich auch zu den einzelnen Motorrädern, ne? Denn das Motorrad, was du gerade so belächelt hast, ne, war für mich das.
Die Royal Enfield meinte.
Die Royal Enfield, ja.
Ja. Habe ich nicht belächelt. Ich fand es einfach nur geil, dass sie da auf dem Event, du redest von Oschersleben, Rennstrecke und so weiter, dann kommst du mit der Royal Enfield.
Ja. Ich habe gedacht, das war jetzt so dieses, ich belächle mal diese Marke.
Nein.
Denn das war wirklich so ein ausgewogenes, spannendes, einfach zu fahrendes, zugängliches, ein gutmütiges Motorrad. Ich war mega überrascht, ne? Da war ja auch diese Triumph Scrambler 1200 dabei, die XE, ne, so mit Superbremsen und Öl ins Fahrwerk vom Feinsten und krasses Design und dies, das, ne? Das war aber in Anführungsstrichen, also das musst du halt fahren können, ne? Da brauchst du einfach, glaube ich, damit kannst du mit Sicherheit super, super schnell fahren, aber du brauchst halt einfach mehr Skills, wohingegen du dich auf die Royal Enfield setzt, ne? Und dann halt einfach da so losschopperst, ne? Und es ist alles super easy und du fühlst dich halt auch unter diesen Bedingungen, die du eigentlich nicht gewohnt bist, wenn es tatsächlich irgendwie mal so ein bisschen weicherer Untergrund wird, ne? Oder du einfach auf Unter- oder Belag fährst, den du halt so nicht gewohnt bist, fühlst du dich da einfach super wohl drauf. Und die hat tatsächlich auch auf der Landstraße gut Laune gemacht, ne? Ich war wirklich überrascht. Das war ein, ja, also wirklich so ein kleines Highlight auf der Ausfahrt, auf der Tour. Und mein absolutes Highlight, und jetzt kommen wir dann tatsächlich eben auf diese Rennstreckengeschichte zurück, war aber, und das war auch wieder so ein Eye-Opener, die Möglichkeit, diese vier Motorräder im direkten Vergleich zu fahren, so, ne? Also ich habe ja gesagt, ja.
Lass uns diese Geschichte auch für den nächsten Podcast mitnehmen, weil wir laufen so ein bisschen aus der Zeit. Wir haben es gesagt, wir haben so ein bisschen Terminengpass. Und jetzt
also nicht wir, sondern eigentlich Jan. Der hat nämlich wieder. Pass auf, Achtung. Wenn wir diese Geschichte mitnehmen, ne? Jan hat mir vorhin geschrieben, damit ihr das auch wisst, so, ja, wir haben, ich muss um 9:50 Uhr muss ich los, zick, zack, so. Ich muss unbedingt mit dem Auto in die Werkstatt. So. Und das ist eigentlich noch ein ganz kurzes 4-Minuten-Thema, bevor wir jetzt hier die Aufnahme schließen müssen, dass du uns erzählst, was, nachdem deine geliebte S1000 Doppel-R ja eigentlich mehr Zeit in der Werkstatt steht als unterwegs ist, mit deinem Auto los ist, dass du jetzt so dringend da in die Werkstatt musst?
Also es ist eine Single-R, keine Doppel-R, die ich habe, ja, die jetzt wirklich
bestimmt
schon 5000 Kilometer ohne Probleme fährt. Wobei ich jetzt gesehen habe, der Bremsflüssigkeitsbehälter, die Bremsflüssigkeit ist auch relativ niedrig gegangen. Wollte ich dir nochmal fragen, kommt das durch den Verschleiß? Wäre jetzt meine Dings?
Ja.
Kann man da eigentlich einfach oben aufdrehen und nachfüllen?
Kannst du theoretisch machen, ja. Ja, gut, also okay. macht natürlich nur Sinn, wenn du die Belege nicht wechseln musst, weil in dem Moment, wo du die Belege dann wieder reinmachst so und es wieder dicker ist, dann steigt die Flüssigkeit natürlich wieder an.
Ja, aber ich glaube, so, ne? Die Belege sind noch gar nicht so alt, aber haben jetzt ein bisschen Verschleiß, ist auch okay. Ja, also erstmal, mein Motorrad, muss ich noch sagen, habe jetzt die 40.000 Kilometer Marke geknackt. Das dann doch also hinbekommen. Ja, auf weitere 40.000 mit viel weniger Werkstattbesuchen bitte. Bin dann nach meiner Motorradtour hier gestern fröhlich ins Auto gestiegen und musste ein bisschen rumfahren und rumrödeln und fahr los und werde begleitet von einem lauten Summen. Und es hatte sich schon mal an anderer Stelle so ein bisschen angekündigt. Ich vermute stark, dass die Radlager defekt sind.
Oh, am Arsch. Das wäre dann auch teuer.
Boah, Mann, kannst du nicht einmal jetzt das Maul halten an der Stelle? Ganz ehrlich, das macht mich so sauer.
Entschuldige, ich muss dich auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. So, das... überleg mal so, jetzt hast du es von mir erfahren, so, ne?
Nee, ich hab's
mir kannst du den Fico zeigen, auch jetzt so digital, das ist überhaupt gar kein Problem. Wohingegen du dem guten Audi-Fachwerkstatt-Mitarbeitenden dann doch, ja, dem kannst du ja jetzt nicht
also, ins Gesicht rufen. Ganz ehrlich, auf gar keinen Fall gehe ich zu einer Audi-Fachwerkstatt, sondern schön zu einer freien Werkstatt. Da habe ich schon gute Kontakte mal geknüpft. Die haben mir ja auch letztes Jahr sehr viel Geld aus der Hand genommen.
Deswegen sind die auch nur so freundlich
gemacht werden, weil ich ja jetzt bald auch weg bin und auch Enduro fahren gehe auf Bali, das klassische Reiseziel dafür.
Schickimicki des Todes auch so ein bisschen, ne? Ich gehe nach Bali zum Enduro fahren.
Nee, einfach überhaupt nicht. Der kostet eine Unterkunft, kostet da irgendwie 12, 13 Euro die Nacht. Also das hole ich mir alles wieder rein. Ja? Wird quasi günstiger, wenn ich dort Enduro fahren gehe, als wenn ich hier einfach nur atme.
Ja, ja, kriegst du quasi Geld zurück, wenn du wieder da bist.
Muss ich das sehr, sehr kurzfristig hinbekommen und deswegen habe ich da so ein bisschen Zeitdruck, weil während ich weg bin, wird mein Auto genutzt, unter anderem um meinen Hund 800 Kilometer für mehrere Wochen zu Familie zu bringen, die quasi drauf aufpasst. Und diese Strecke, die möchte ich natürlich nicht, dass die in dem Auto gefahren wird mit defektem Radlager. Aus Sicherheitsgründen muss das dann natürlich vorgemacht werden. Und entsprechend habe ich jetzt ein bisschen Hummeln im Hintern und freue mich, dass die Urlaubskasse vor Antritt des Urlaubs direkt geplündert wird. Das ist natürlich super. Aber ja, das gesprochen, ist es jetzt genau 9.50 Uhr für mich die Zeit aufzubrechen. Michel, es tut mir leid, dass wir deine Geschichten nicht in aller Gänze da ausführen konnten. Aber nächste Woche haben wir bestimmt schon mal wieder ein oder zwei Termine, wo wir richtig ausführlich sprechen werden, hoffentlich dann auch mit einem Bierchen und dann da nochmal richtig reingehen werden. Ich habe, wie gesagt, auch noch eine Geschichte rund um das Thema Polizei, Freund und Helfer, sowie noch so ein paar Techniksachen auf dem Zettel und weitere Erfahrungsberichte. Das alles in der nächsten Folge Gasgeflüster. Vielen Dank erneut wieder fürs Zuhören. Michel, es war mir ein Fest und ich freue mich, wenn wir bald wieder mehr Zeit miteinander haben.
Ja, kleine Anmerkung und Korrektur noch von meiner Seite. Also, wenn ihr die ersten Geschichten aus dieser Ausschussleben-Episode schon hören werdet, das ist nicht aus der Gasgeflüster-Episode, sondern dieser Erfahrungsepisode, dann am Sonntagabend YouTube einschalten, Abfallsüchtig, da gibt es das erste Video. Das schon mal davor ab. Und was man auch noch dazu sagen muss, Jan freut sich mit seinen kleinen Mini-Händen. Wir haben diese Folge, von der Jan gerade erst gesprochen hat, erst in 4 Wochen. Denn Jan ist ja im Urlaub, das heißt, in der Zwischenzeit gibt es noch eine Folge Gasgeflüster Classic. Also ihr müsst auf das Update noch ein bisschen warten und dann gibt es aber mit Sicherheit schon Enduro-Abenteuergeschichten von unserem Jan aus Bali. Und jetzt machen wir den Sack zu. Ich wünsche euch einen tollen Motorrad-August und sage bis ganz bald. Ciao, ciao.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.